Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machgeschichten, dem Podcast über Menschen, die einfach mal gemacht haben. Und heute darf ich euch wieder so einen Menschen präsentieren und sie heißt Hermine Obermann. Hermine ist Österreicherin, eine Wahnsinns-Powerfrau. Sie sprüht vor Lebenslust und hat erst verhältnismäßig spät ihre große Liebe gefunden.
Ich habe mich in das Motorradfahren verliebt. In diese Form zu reisen, in diese Form die Welt zu erkunden, in diese Form alles mitzubekommen rund um dich. Du kriegst Gerüche mit, du kriegst Temperaturen mit, du bekommst Straßenverhältnisse viel mehr mit, du bekommst dein Umfeld viel mehr mit. Wow, das war so, ich bin angekommen.
Und seitdem ist Hermine nicht mehr von ihrem Motorrad runterzubekommen. Sie reist in aller Herren Länder. Sie ist alleine 8500 Kilometer von Österreich ans Nordkap gefahren und hat damit einfach ihre ganz große Leidenschaft gefunden. Und wir werden heute in diesem Podcast über Intuition sprechen. Wie wichtig es ist, auf sich zu hören, auch mal seine Grenzen zu überwinden und Chancen am Schopf zu packen.
Was wäre, wenn du einen Traum hast, von dem du noch gar nichts weißt und er klopft an? Wenn es klopft, mach die Tür auf. Sei mutig. Schau nach. Mach mal. Du hast jederzeit dir selber gegenüber diese Verantwortung und auch das Vertrauen und auch die Kraft zu sagen, hey, es ist nicht mein Weg. Oder ich möchte ihn korrigieren oder ich möchte in die Richtung gehen. Aber wenn du es gar nicht erst probierst, dann sitzt du irgendwann und denkst dir, shit, warum habe ich nicht?
Und Hermine hat für sich diese Türe aufgemacht und ist somit in ein für sie neues Leben gestartet und hat das Alte hinter sich gelassen, mit dem sie oft gehadert hat und vieles in Frage gestellt hat. Und ich freue mich, euch jetzt mitzunehmen in das Leben von Hermine Obermann. Liebe Hermine, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist und uns ja quasi ein bisschen mitnimmst auf eine Reise. Ich würde jetzt fast sagen, eine Reise zu dir, aber auch eine Reise in ganz viele verschiedene Länder. Und ja, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Melanie, für die tolle Einladung, hier in deinem Podcast sein zu dürfen. Ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen inspirieren. Ja, wie ich so da reingerutscht bin. Ja, richtig, reingerutscht bin, stimmt schon.
Hoffentlich nicht mit dem Motorrad, sondern einfach so im übertragenen Sinne.
Ah, das kommt noch.
Ich habe schon was gesehen, wir kommen da nachher noch drauf zu sprechen. Hermine, du bist, wir haben uns ja quasi online getroffen oder gefunden und ich dachte mir, mein Gott, ist die inspirierend und ist das eine Powerfrau? Du bist quasi von einem Menschen, der Angst vor Zweirädern wie Fahrräder hat, zu einer Solo-Reisenden geworden, die alleine mit deiner Africa Twin ans Nordkap fährt von Österreich aus, wie man ja schon hört, eine Österreicherin. Und wie bist du bitte dazu gekommen? Was ist da passiert, dass man vor Angst vom Fahrradfahren auf einmal 8500 Kilometer Touren mit dem Motorrad fährt?
Ich weiß, das klingt verrückt. Ja, das stimmt. Also ich bin in Österreich, eigentlich bin ich gebürtige Wienerin. Ich bin in Wien geboren worden, 1974. Und direkt in der Stadt und in meiner Familie war es halt so, Zweiräder ist gefährlich. Ja, um Gottes Willen. In Wien ist man damals noch nicht wirklich Fahrrad gefahren. Und ich war eher schon, ich glaube, schon recht früh ein freiheitsliebender Mensch. Ich habe bedingt auch durch den Beruf meiner Eltern sehr früh erwachsen sein müssen und wollte halt sehr früh auch unabhängig sein. Und wie ich dann so 16 geworden bin, habe ich meinen Eltern eröffnet, ich hätte gerne ein Mofa. Und das war Katastrophe, ja, geht gar nicht, weil viel zu gefährlich. Und alle, die so auf Zweirädern fahren, sind sowieso Organspender und was da alles passieren kann, na und Katastrophe. Was ich dazu sagen muss auch, ich hatte in meiner Jugend ein Erlebnis mit einem Fahrrad, das auch nicht ganz meinen Mut gestärkt hat, in die Richtung mit zwei Rädern weiter was zu tun, um das jetzt höflich auszudrücken. Und habe eher beschlossen, na, das ist nichts für mich, ich gehe zu Fuß oder ich fahre halt mit den Öffis, aber eigentlich, ich wollte Auto fahren. Und da waren meine Eltern dann, das war okay, Auto fahren durfte ich, also habe ich dann mit 18 den Führerschein gemacht und bin dann eigentlich Auto gefahren. Und was anderes gab es in meinem Universum nicht. Bis zum Zeitpunkt, wo ich auf der Uni war und jemanden kennengelernt habe, der auf der Suche nach einem Motorrad war. Und ich hatte neben dem Bücherwälzen ein bisschen Zeit, beziehungsweise habe ich wahrscheinlich absichtlich nach Ablenkung gesucht, und es war natürlich weit spannender für den, ein Motorrad zu suchen, das er sich gewünscht hat. Und bumm, ich habe wirklich das Richtige gefunden und er hat es dann auch gekauft und als Dank hat er mir versprochen, ich darf mitfahren. Und nachdem ich ja noch sehr gut diese Glaubenssätze meiner Eltern im Kopf hatte, so um Gottes Willen, wie gefährlich das ist, bin ich natürlich gleich losgezogen und habe mir die richtige Ausrüstung besorgt, weil ich durfte ja mitfahren. Neugierig genug war ich immer und ja, habe mir dann einen Helm besorgt, eine Jacke besorgt, einen Nierengurt besorgt und Handschuhe. Und dann war der Tag X da und ich durfte mitfahren und ich muss auch sagen, ich habe damals Riesenglück gehabt. Er ist ganz vorsichtig gefahren und hat mich da langsam, ich habe mich langsam daran gewöhnen dürfen. Und da war ich dann echt begeistert. Es hat mir Spaß gemacht. Aber es war trotzdem in meinem Universum noch nicht irgendwie daran zu denken, dass ich das je selber mal mache. Also das war überhaupt nicht, das war super nett, da mitzufahren. Ich glaube sogar, ich kann mich nicht mehr erinnern, sind wir zweimal ausgefahren. Das Thema hat mich dann noch ein paar Jahre begleitet. Und ich habe dann beschlossen, okay, wenn ich diese eine Prüfung auf der Uni schaffe, dann kaufe ich mir selber eine einzige Fahrstunde mit dem Motorrad, um diese Angst vor diesem Teil zu verlieren. Und ich habe die Prüfung geschafft damals auf der
Uni. Eine einzige?
Ja, genau. Bin zur Fahrschule gegangen, habe gesagt, ich möchte eine Fahrstunde haben. Ich habe Angst vor Motorrädern. Ich möchte das erledigen. Weil was ich damals schon intuitiv wusste.
Und die haben mich angeschaut, was willst du mit einer.
Sowieso, also das
mit einer
war.
Fahrstunde.
Er hat dann nur so von oben herab gesagt: Ja, hast du überhaupt eine Ausrüstung? Also ohne Helm und ohne Handschuhe und ohne Jacke durftest du nicht fahren. Da habe ich gesagt: Habe ich alles? Ja, aber ich meine, das Geld haben sie gerne genommen und anyway, es war dann so und habe mir dann eben wirklich diese eine Fahrstunde genommen und ich weiß noch nachher, ich habe den Helm runtergegeben, ich habe so einen Grinser im Gesicht gehabt und habe mir gedacht, bist du wahnsinnig, was ist das, für ein Gefühl? Und trotzdem, damals, er hat mich dann gefragt, und wie geht's jetzt weiter? Habe ich gesagt, nix, die eine Fahrstunde war's, ich habe keine Angst mehr davon, alles ist gut. Und es hat dann, ich weiß nicht genau, ich müsste auf meinen, ich habe es nicht so mit Zahlen, aber ich glaube so, es hat gute 28 Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich weitergemacht habe. Oder 20 Jahre, irgendwie so in der Richtung. Also es ist eine Unmenge an Zeit vergangen. Es war damals auch noch nicht Motorrad auf meinem Spektrum und in meinem Universum. Ich habe ja meine Angst besiegt, weil das Motto intuitiv damals schon war, face your fears. Also schau dir die Angst an, weil dahinter steckt das, was dich bereichert in deinem Leben. Und das Motto hatte ich damals schon und ich habe ja meine Angst überwunden und somit war das Thema erledigt.
Und sag mal, was ist denn da, also es lässt mich jetzt gerade nicht los, was ist passiert mit dem Fahrrad, dass du so eine Panik davor hattest? Hattest du einen Unfall oder?
Oh mein Gott, ja. Ach du, ja. Ich habe, wie ich Kind war, keine Ahnung, die Sommerferien, bedingt, weil meine Eltern viel Dienst hatten und viel unregelmäßigen Dienst, habe ich halt die Sommerferien bei meiner Verwandtschaft in Salzburg verbracht, Salzburg-Land. Und das waren dort drei Kinder und die hatten natürlich Fahrräder, aber man kann sich vorstellen, damals in den 80er Jahren, die Fahrräder, also wenn du drei Gänge hattest, war das schon was Tolles. Und war natürlich nicht auf meine Größe abgestimmt. Jetzt war mir das Fahrrad, das ich bekam, ein bisschen zu hoch. Das hat mich schon verunsichert. Ich kann Fahrrad fahren, aber ich fühle mich unwohl. Bis heute, witzigerweise. Ich hab auch jetzt ein Rad zur Not, falls ich irgendwo hin muss. Aber sie sind echt, die ersten Meter sind immer Katastrophe. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Mir ist da zu wenig Substanz irgendwie unter mir, ja, also das dünne Vorradl und jetzt überhaupt nicht.
Ist die auch vielleicht ein bisschen zu langsam.
Das kann auch sein, ja, da fehlt die Kraft. Und da sind wir dann eine Straße gefahren, weil einmal war halt im Jahr dieser obligatorische Fahrradausflug angesagt. Und wir sind damals, wir mussten ein kurzes Stück auf einer sehr vielbefahrenen Straße fahren und da ist ein Auto sehr knapp an mir vorbeigefahren und das hat mich wirklich geschreckt, weil rechts vor mir der Abgrund war. Und da habe ich so, ja, da kriegt man schon so, oder ich hatte damals schon so ein Gefühl von holy shit, ja, also wenn du da jetzt runterfliegst, dann war's das. Und da war dieser Schock da und diese Angst, von dort ist das eigentlich gekommen, ja.
Und dann hast du dich quasi mit dem Motorrad und deiner einzigen Motorradfahrstunde selbst therapiert, dass du gesagt hast, okay, die schnellere Variante des Zweirads finde ich eigentlich doch gar nicht so schlecht. Und wie ging es dann weiter? Denn du hast ja gesagt, okay, also es hat dann nochmal so 20 Jahre gebraucht. Was ist passiert, dass du nochmal auf dem Motorrad gestiegen bist?
Genau.
Und was hat dich dann so entflammt?
Genau so ist es, ja. Ich glaube, der Funke generell fürs Motorradfahren und vor allem auch fürs Reisen mit dem Motorrad ist viel früher schon gesetzt worden. Ich habe erst unlängst war ich eingeladen, einen Vortrag zu halten, eben über meine Story. Und da habe ich natürlich ein bisschen in meiner Vergangenheit recherchiert, wie das denn wirklich so gekommen ist. Und ich kann mich gut erinnern, in der Schulzeit, das war in den 80er Jahren, ist mal jemand dahergekommen mit einer Zeitschrift und auf diesem Cover der Zeitschrift war die Rallye Paris-Dakar abgebildet mit einem Motorrad, einer Honda Africa Twin von damals halt.
Und da schließt sich der Kreis.
Genau, und dieses Bild hat sich in mir so eingeprägt, aber ich habe es vergessen. Es war nur ein Samen, der gepflanzt wurde und das war's. Das ist mir jetzt erst bei der Recherche wieder eingefallen, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn eigentlich, wie das Leben so rennt, wie früh Samen positiv und auch negativ gesetzt werden und wie sich das dann aufs Leben auswirkt. Fakt ist, um wieder hierher zurückzukommen in die Zeit, dass vor 4 Jahren, genau, das ist jetzt meine 4. Saison, also eigentlich 2019, ein guter Freund mir ein Foto geschickt hat, dass er gerade auf Reise ist mit seinem Motorrad. Und das Foto, ach ja, es war Schmachtfoto. Also es war echt fesch, ja. Eher fesch in dem Ledergewand und die Maschine dazu und der Hintergrund irgendwo in der spanischen Pampa war er gerade unterwegs am Weg nach Marokko. Und ja, ich habe mir gedacht, bist du wahnsinnig. Also es hat mich ziemlich angesprochen. Es kam dann auch sehr schnell die Einladung, ob ich nicht mal mitfahren möchte. Und da ist mir eingefallen, ja, ich habe ja doch noch Klamotten von vor 20 Jahren, meinen alten Helm und meine alte Jacke, weil interessanterweise, ich habe das nie verkauft. Ich habe das immer mitgenommen bei jeder Übersiedelung, immer wieder habe ich es in der Hand gehabt und mir gedacht, okay, jetzt gibst du es weg oder schenkst es her. Und eine innere Stimme hat immer gesagt, nein, mach's nicht, behalt's. Und da konnte ich das dann super verwenden und dann sind wir eben ausgefahren, haben uns für die erste Ausfahrt getroffen und da ist es eigentlich, da ist dann dieses Pflänzchen richtig energetisch geworden. Ich war dann am Anfang so durch den Wind, dass ich mich nicht gewusst habe, habe ich mich jetzt in ihn verliebt, weil ich habe so Butterflies, also Schmetterlinge im Bauch gehabt. Man dachte, oh mein Gott, habe ich mich jetzt in den Typen verliebt oder habe ich mich ins Motorradfahren verliebt? Also auch da hier face your fears, weil ich, das war irgendwie ungewohnt, habe mir gedacht, ich muss das herausfinden. Jetzt bin ich öfter mit ihm gefahren und dann war mir das so unangenehm, immer zu bitten, bitte fahren wir wieder und so, dass ich kurzerhand beschlossen habe, das war dann, ich glaube, 1 Monat oder 2 Monate später in die Fahrschule zu gehen, weil es gibt in Österreich, ich glaube in Deutschland auch, aber in Österreich gibt es die Möglichkeit, wenn du den Autoführerschein, einen B-Schein lange genug hast, dann kannst du mit einem 6-Stunden-Kurs dir die Berechtigung erwerben, 125 Kubik Motorrad zu fahren. Und ich habe mir gedacht, das ist günstig, es ist nicht viel Zeitaufwand, um herauszufinden, wo meine Butterflies wirklich herkommen. Von ihm, habe ich mich in ihn verliebt oder habe ich mich ins Motorradfahren verliebt? Ich wollte das einfach herausfinden. Und habe diesen 6-Stunden-Kurs gemacht. Da bin ich das erste Mal in meinem Leben wirklich ein Schaltmotorrad gefahren. Also abgesehen von meiner ersten Fahrstunde, wo ich außer dem ersten Gang nicht rausgekommen bin. Also ich durfte nicht höher schalten in den zweiten Gang. Ich bin das alles nur im ersten Gang gefahren. Und da war das wirklich in diesen 6 Stunden, wobei davon 1 Stunde war Theorie, 1 Stunde war Mittagspause und 4 Stunden bin ich volle Kanne gefahren. Die erste Stunde auf einem Elektro, also wie heißt das, Automatikgetriebe und dann auf einem Schalter. Genau, und dann auf einem Schalter und das war's. Und ich habe in der Zeit schon gewusst, ich will fahren. Ich habe mir online Motorräder angeschaut, habe eines gefunden. Ich habe damals noch in der Nähe von Wien gewohnt, in Niederösterreich, habe ein Motorrad mit 125 Kubik in der Steiermark gefunden, habe die angeschrieben, habe gesagt, ich will das Motorrad. Ich bin dort weder oben gesessen, noch bin ich Probe gefahren. Ich hatte ja den Schein noch nicht und habe das Motorrad gekauft. Und bin dann einen Tag oder 2 Tage, nachdem ich die Prüfung da gemacht habe, also das ist ja nur so eine Bestätigung, wo der Fahrlehrer halt einschätzt, ob du das kannst oder nicht, in die Steiermark gefahren und habe mein Motorrad geholt. Und diese Heimfahrt, das war für mich die erste Weltreise. Ich glaube, das waren 200 Kilometer und ich bin mir vorgekommen, als hätte ich die Welt erobert. Das war unglaublich, dieses Gefühl. Und ich habe so einen Grinser gehabt, gleichzeitig mit den unterschiedlichsten Gefühlen von Angst über, schaffe ich das überhaupt, was ist, wenn es mich umhaut, bis hin zu, ich habe die Welt erobert, das war alles dabei. Und bevor ich losgefahren bin, selber habe ich gesagt, ich möchte am Parkplatz üben, um mich auf dieses Motorrad einzulassen. Es war auch eine Honda, Varadero XL, 125 Kubik damals. Und am Parkplatz bin ich losgefahren, meine erste Runde, und wie ich wieder stehen bleiben wollte, bin ich schon mal umgefallen, weil ich die Größe und die Schwere nicht gewöhnt war. Worauf die zwei, die mir das Motorrad verkauft haben, guter Einstieg. Ja, bin gleich einmal so im Stehen plups umgefallen. Und die zwei, die mir das verkauft haben, haben gesagt, wir lassen dich so nicht fahren, du musst üben. Jetzt musste ich da 2 Stunden auf dem Parkplatz üben, um mit dem Motorrad voranzukommen. Was aber super war, sie haben mir angeboten, sie bringen es mir heim, es war alles dabei und ich habe gesagt, nein, ich kann das. Ich übe da so lange und dann war sie richtig streng, hat sie gesagt, das ist jetzt wie eine Ampel und da ist jetzt rot und du musst stehen bleiben und dann gib den Blinker und Blinker rechts und Blinker links. Und ihr Mann hat mich dann begleitet, das erste Stück, und das war echt super und das war dann, ich habe mir gedacht, hopp oder drop, was soll sein, mach's. Und bin dann wirklich gefahren und habe dann selbst auf dieser kurzen Strecke 2 so herzliche Erlebnisse gehabt. Das eine war in Kapfenberg, wo ich mich verfahren habe, ich wusste nicht mehr weiter. Ein Busfahrer hat mir den Weg freigehalten, der hat rausgeschrien, hat gesagt, Mädel, brauchst du Hilfe? Und ich habe nur so gesagt, ich weiß nicht, wo ich hinkehre, ich möchte nach Wien. Hat gesagt, ja, fahr vor mir, immer geradeaus, ich halte dann Verkehr auf. Der hat wirklich den ganzen Verkehr von der Straße aufgehalten, damit ich mich langsam aus diesem, wo ich da stand, halt rauswurschteln konnte. Und dann hat er mich noch angeblinkt und gewunken und ich war so entzückt von der Hilfsbereitschaft von Menschen. Es war super, das hat mir so taugt. Und das zweite war dann am Semmering, das ist halt in Österreich bei uns so ein kleiner Berg, über den man drüber muss, um nach Wien zu kommen. Und ich bin halt so vorsichtig vor mich hingefahren und in meinen Gefühlshochschaubahnen da drinnen. Und dann hat mich ein Radlfahrer überholt. Bergauf. Und dann haben wir gedacht, Hermine, das kann es jetzt echt nicht sein. Was hast du gelernt? Wo ist das Gas? Und dann habe ich halt mal Gas gegeben. Und dann bin ich halt den Berg darauf gezogen. Ich meine, jeder Österreicher weiß, wie der Semmering ist. Ich habe so lachen müssen. Ich meine, heute muss ich auch lachen, jedes Mal, wenn ich die Strecke fahre. Aber ich habe dann den Radlfahrer überholt und oben am Semmering bin ich stehen geblieben und da gibt es ein berühmtes Foto, das ich von mir gemacht habe, ein Selfie mit meiner Maschine, und ich bin mir vorgekommen wie die Erobererin schlechthin. So hat es dann eigentlich angefangen, ja.
Also der Radfahrer hat sich wahrscheinlich auch gefühlt wie der Eroberer, wenn der Motorradfahrer überholt.
Also da kann ich dir einige Storys erzählen, die dann mir nicht mehr passiert sind, aber es ist schon manchmal eine lustige Situation, ja.
Wie alt warst du, als du dir das Motorrad geholt hast?
Das war alles, da war ich 45, also noch im 44, also noch 44, aber im 45. Lebensjahr. Und ich habe dann eben, also von dem Ausfahren bis zu dem kleinen Schein sind 2 Monate vergangen, bin dann sehr schnell drauf gekommen, dass mir diese kleine Maschine einfach viel zu langsam ist. Also ich bin sehr schnell dann mein erstes Mal 100 gefahren auf einer geraden Landstraße und habe mir gedacht, ja, ist ja recht nett, aber da geht eigentlich nichts weiter. Und für das, was ich so im Kopf hatte, weil mir dieses Gefühl von Reisen und von Freiheit schon immer gefallen hat, also ich bin vorher schon viel gereist, aber halt anders, aber da habe ich gewusst, okay, gut, es ist wirklich, ich habe mich in das Motorradfahren verliebt, in diese Form zu reisen, in diese Form die Welt zu erkunden, in diese Form alles mitzubekommen rund um dich. Du kriegst Gerüche mit, du kriegst Temperaturen mit, du bekommst Straßenverhältnisse viel mehr mit, du bekommst dein Umfeld viel mehr mit. Wow, das war einfach, das war so, ich bin angekommen und habe dann im selben Jahr noch eine Fahrschule gesucht, um den Führerschein, also den A-Schein zu machen. In meiner Umgebung in Mödling haben damals schon alle Fahrschulen gesagt, nein, September, wir machen zu. Also September war noch, aber ich konnte in keinen Kurs mehr rein. Und dann habe ich in der Steiermark eine Fahrschule gefunden, die im Oktober auch noch einen Kurs angeboten hat und habe dann in einem Monat, bin ich in die Steiermark gezogen und habe dann in einem Monat den A-Schein gemacht und habe dann, ich weiß noch genau, am 29. Oktober 2019 meinen A-Schein in der Hand gehabt. Und in der Zwischenzeit natürlich schon ein Motorrad gekauft, oh. Damals eine Transalp 650, die mein lieber Bekannter damals für mich natürlich geholt hat, weil ich durfte sie ja noch nicht fahren. Und wir haben sie dann gemeinsam hergerichtet, also er hat hergerichtet, ich habe mir meinen Senf dazu gegeben und viel gelernt über Motorräder, also wie das so innen ausschaut und was man da alles putzen muss und was man machen muss und so, weil mich das halt auch interessiert hat. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mal auf Reisen bin, ist es immer gut zu wissen, wie so ein Teil funktioniert oder zumindest zu wissen, wo was hingehört oder wo was, wie was heißt. Und habe dann eben, wie ich meinen Führerschein hatte, ich weiß nicht mehr, 6., 7. November, meine erste Ausfahrt mit meiner neuen Maschine, mit dieser Transalp 650 gemacht. Und so hat das Ganze angefangen, ja.
Haben das deine Eltern noch mitbekommen? Also
meine Mutter, ja. Nein. Es sind leben also von meiner noch? Family, ich bin alleine mittlerweile, also ist keiner, lebt keiner mehr, meine Eltern nicht mehr. Und ich habe einen Halbbruder gehabt, der ist auch nicht mehr am Leben. Und ich habe selber, ich bin geschieden, ich habe keine Kinder, also da gibt es keine Familie in dem Sinn. Und die Mama hat es wohl, also die hat es schon noch mitbekommen.
Ja, aber ja. Deine Mama hat es noch
aber mitbekommen. Aber die war da recht cool. Die hat dann gesagt, ja, Kind, mach. Ich meine, ich war ja auch schon alt genug, was hätte sie mir sagen sollen? Da wäre, nein, also das war dann okay.
Das heißt, du hast auch einfach, ja, einfach natürlich auch diese Freiheit gehabt zu sagen, weißt du was, jetzt mache ich einfach das, worauf ich Lust habe. Also einfach mal machen. Das passt ja sehr gut zu Machgeschichten. Und du hast es quasi absolut auch gemacht.
Genau so ist es. Ich habe dieses starke Gefühl in mir gehabt, diesen, ich weiß gar nicht, wie man das benennen kann, aber das ist so, du kommst um das irgendwann nicht mehr herum. Im Gegenteil, je mehr du dich dagegen wehrst, umso mehr kostet es dich Energie. Das ist meine Erfahrung. Und so, umso mehr man auch einen anderen Weg einschlägt, der nicht seinem Purpose, seinem Zweck auf dieser Welt dient, umso mehr macht das müde. Und ich habe plötzlich Energien gehabt, wo ich mir gedacht habe, wo kommen die her? Wo sind die? Warum bin ich plötzlich so cool drauf? Und es war nett, immer leicht. Was ich umgeflogen bin und ja, wie das Ganze noch weitergegangen ist, es waren schon challenging times. Es ist nicht so. Also das, was ich jetzt in den 4 Jahren erlebt habe, ja, würde ich schon sagen, das war schon ein ziemlich rasantes Tempo. Ja. Aber ich muss auch im Nachhinein sagen, ich würde es wieder so machen.
Wie hat dich das Motorradfahren verändert?
Oh, deep, also sehr tief. Das ist, Motorradfahren ist eine Kombination aus Fertigkeiten, also dass man die Technik kann, dass man sein Motorrad bewegen kann. Es gibt ja auch unterschiedliche Motorräder. Und mir gefallen die großen Reise-Enduros. Ich bin aber selber nur 1,68 groß und habe nicht gerade die längsten Beine, was nicht eine gute Kombi ist für große Reise-Enduros. Das ist das eine. Das heißt, Fertigkeiten sind hier extrem wichtig, einfach zu trainieren. Skills wie in jedem Sport. Du fängst an mit dem ersten Schritt und du lernst das. Der weit oder ein Anteil, der auch dazugehört, ist Wille, Disziplin und Mut, nach vorne zu schauen und trotzdem weiterzumachen, sich nicht gleich irgendwie, zu verkriechen, nur weil was nicht so funktioniert. Und ich habe diesen Moment gehabt, also ich war, ja genau, da war ich wirklich, aufzugeben. Das war so, da ist so viel auf einmal zusammengeprasselt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin einfach, ich kann es nicht, ich höre auf. Aber der größte Anteil.
Was ist da passiert?
Ich bin damals, ich glaube, bei jeder Ausfahrt mindestens einmal gelegen und zwar immer nur beim Stehenbleiben. Also dadurch, dass die Maschine halt höher ist, obwohl meine Transalp damals schon tiefer gelegt war, waren meine Fertigkeiten einfach noch nicht gut genug. Und öfters beim Stehenbleiben habe ich die Balance und das Gleichgewicht verloren, weil einfach meine Fertigkeiten noch nicht gut genug waren. Und dieses immer wieder Umfallen und die Maschine dann aufheben, das hat so am Selbstwert genagt und vor allem auch am Ego. Das war schon herausfordernd. Und was dann auch noch dazu kam, ich habe meine erste Auslandsreise gleich nach Island gewagt, damals mit diesem Bekannten. Wir waren unterwegs und Island ist dafür bekannt, dass ein Teil der Straßen nicht asphaltiert sind. Das sind ganz normale Straßen, wo auch die Rettung fährt von einer Stadt in die andere, die aber nicht asphaltiert sind. Und auf einer von diesen Straßen haben sie frisch aufgeschottert. Der Schotter war sehr tief und ich ungeübt. Und die Kombination war nicht wirklich die berauschendste. Und für Unfälle braucht es immer mehrere Faktoren. Einer alleine ist da immer zu wenig. Der dritte Faktor war ein Schaf. Island hat ja einen Haufen Schafe. Ein Schaf ist über die Straße gegangen und ich dachte mir, oh, okay, bevor ich da irgendwie was riskiere, gehe ich lieber runter vom Gas, obwohl ich hatte die ideale Geschwindigkeit für diesen tiefen Schotter. Und bin runter vom Gas und die Maschine ist ziemlich ins Wanken gekommen und mit meiner damals noch Unwissenheit, wie gehe ich damit um, bin ich gestürzt und habe mir das Bein gebrochen. Und zwar so schwer, dass ich nicht mehr fahren konnte. Also ich musste die Reise abbrechen, bin mit dem Flugzeug heimtransportiert worden, bin operiert worden und meine Maschine ist dann heimgebracht worden.
Ist dann so ein Moment, wo man sich denkt, okay, es ist leichter aufzuhören, als weiterzumachen.
In dem Moment habe ich das gar nicht gehabt. In dem Moment war es einfach nur shit happens. Bei jedem Sport kannst du dich verletzen. Und ich habe alle meine Unfälle, also ich habe mir insgesamt, der Teaser geht jetzt weg, 3-mal das Bein gebrochen in den 4 Jahren. Gott sei Dank hat man 2 Beine, also man kann es ein bisschen aufteilen. Und ich weiß auch, was ich mittlerweile gut machen kann, um meine Selbstheilung stark zu aktivieren. Also es geht schon recht flott. Aber wie heißt es so schön, alle guten Dinge sind 3, es reicht jetzt. Und ich habe das wirklich immer unter Sportunfall abgehandelt. Jeder Sportler kennt das und ich war früher Sportlerin im Schwimmen. Das gehört dazu, das kann dir passieren. Ja? Wenn du an deine Grenzen gehst, dann ist das halt ein Teil. Ja? Und meine Aufgabe war, für meinen Körper so gut zu sorgen, dass die Knochen super zusammenheilen, dass meine Muskeln stärker werden, dass meine Fertigkeiten am Motorrad stärker werden. Ich habe viel trainiert, ich mache jedes Jahr Kurse, um mich weiterzubilden und ich fahre halt wirklich viel. Ich fahre viel. Jeder Kilometer ist Übung.
Aber nichtsdestotrotz hast du ja gesagt, du warst schon an dem Punkt, wo du kurz davor warst zu sagen, weißt was, dafür bin ich vielleicht doch nicht gemacht oder es war die falsche
genau,
Entscheidung.
Genau, das kam später. Das kam später und das war dann, und das ist auch der dritte Aspekt, den ich erwähnen wollte, der wichtig ist beim Motorradfahren und der eigentlich in meinen Augen den Hauptanteil gibt, ist nämlich dein Mindset. Dein Kopf, was du denkst, was du dir vorstellen kannst und was du im Gefühl hast, bestimmt, wie du an etwas herangehst und ob du etwas überwinden kannst oder nicht. Und der Unfall hat einen Schock in mir hinterlassen, den ich natürlich durch das ganze Adrenalin und Cortisol und diesen Hype und die schöne Landschaft nicht so wahrgenommen habe, sondern es ist erst viel später gekommen, wie ich wieder ausgefahren bin, wo ich bei der ersten Baustelle Panikattacke bekommen habe, sowas in der Richtung, mir gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich da jetzt wieder fliege, dann ist der nächste Fuß gebrochen oder das waren dann richtig so, ja, auf Zellebene kannst du sagen, wenn der Körper so vegetativ reagiert, gell, das, dann, das war halt echt Stress. Und das hat sich aber immer mehr forciert. Und natürlich bin ich dann auch beim Stehenbleiben wieder umgeflogen. Und da war dann schon, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, vielleicht sollte ich es einfach bleiben lassen. Vielleicht ist Motorradfahren wirklich gefährlich. Also, wie sagt man so schön, wenn du weak bist, also wenn du in deiner Schwäche bist, dann können natürlich schlechte Gedanken haben viel mehr Nährboden. Und das war dann so. Und Gott sei Dank habe ich das aber realisiert und bin mir dessen bewusst gewesen. Und zweitens muss ich auch sagen, Gott sei Dank, ich habe eine super Freundin, meine Biker-Sis. Wir haben damals ähnlich zur gleichen Zeit angefangen, Motorrad zu fahren und haben da uns gegenseitig extrem unterstützt, einfach langsam uns unsere Ängste oder Schwächen oder Erfahrungen rauszuarbeiten, um wieder dieses Vertrauen und diese Confidence zu bekommen, hey, es geht ja eh, weil wir haben es ja gelernt, es ist ja nicht so, ja. Und das hat dann wirklich geholfen. Wir sind dann viel gefahren, wir haben uns viel ausgetauscht, wir sind stehen geblieben, wir haben darüber gesprochen, wir haben Kurse gemacht, wir haben überlegt, wir haben Videos, YouTube-Videos, wo das ist rauf und runter gegangen, ja, von irgendwelchen Experten und geschaut, wie kannst du das noch besser machen und so. Und das hat dann wieder dieses Vertrauen gebracht und auch zu sehen, hey, lässig, ja. Und das Reisen und diese Begeisterung in mir drinnen, die war so stark, ich hätte es gar nicht aufgeben können. Da war der Drang in mir viel zu groß, weiterzumachen und Gott sei Dank ist es dann auch in die richtige Richtung weitergegangen, yes.
Das heißt, du hast ja nicht nur, wie du vorher schon gesagt hast, es ist wichtig, sich seiner Angst zu stellen, sondern du hast ja auch so ein bisschen, dein Motto ist ja auch, du wächst mit deinen Aufgaben, ja, und einfach weitermachen und die Sachen angehen und mutig sein, das, ja, einfach seinen Weg weiterzugehen, auch wenn es gerade mal im wahrsten Sinne des Wortes steinig ist. Und das hat dir auch dann recht gegeben.
Absolut. Absolut. Und ich habe auch so diesen Spruch, worauf warten? Das Leben ist so kostbar. Jeder Tag ist so kostbar. Worauf soll ich warten? Wenn ich die Möglichkeiten habe, worauf soll ich warten? Und das war dann auch, wo ich dann wirklich, ich meine, Pausen sind wichtig, um zu regenerieren. Aber es darf kein, in meinen Augen, es darf keine Ausrede werden, zu sagen, ich bin noch nicht so weit. Woher willst du das wissen? Steig auf und mach. Probier's. Geh einen Schritt runter, mach nicht gleich die nächste Tour nach Island. Mach halt eine Tour in Österreich, schau dir deinen Nachbarort an. Egal. Und so habe ich das dann gemacht. Und so ist das dann wieder gewachsen. Und so ist das Vertrauen gewachsen. Und so ist meine Fertigkeiten sind gewachsen. Ich habe mich der Angst dem Schotter gestellt. Ich habe ein Enduro-Training gemacht in Kroatien bei Supertrainern. Und natürlich promptest bin ich dort auch gestürzt, eh klar. Nur, ich habe dann plötzlich zwei Männer an meiner Seite gehabt, eine ganze Gruppe, wie ich geflogen bin. Die einen haben gelacht, weil es muss lustig ausgeschaut haben. Mir war weniger zu lachen, weil der Schock nochmal hochgekommen ist. Der eine ist sofort hingelaufen, hat mein Motorrad aufgehoben. Es waren leichte Motorräder noch dazu, aber sie waren sehr hoch. Also ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Anyway, zwei sind neben mir gestanden und haben gesagt, Hermine, geht's? Und ich habe gesagt, nein, es geht noch nicht. Und dann hat einer zu mir gesagt, nimm dir die Zeit, atme, geh das durch. Schau nach vorne. Und dann hat der andere gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lange wir dort wirklich gestanden sind. Für mich war es gefühlt ausreichend. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt Schlüssel umdrehen, einschalten, losfahren, schau nach vorne. Und ab dem Moment, das war wie, ich kann das nicht, das dreht mir jetzt noch die Gänsehaut runter. Ab dem Moment war das klar, ich kann das. Und dann bin ich gefahren und ich habe so eine Gaude gehabt. Und das ist halt der Support, wenn du den dann hast.
Ab da hast du nur noch nach vorne und nicht mehr zurückgeschaut.
Genau, ja. Bis dann der nächste Sturz kam, ja.
Du sag mal, also ja. So oft wie du stürzt, wie schauen denn die Maschinen eigentlich danach aus? Ja. Überstehen die das alles so unbeschadet?
Da gibt es so eine gewisse Sache, das nennt man Sturzbügel. Na, man wird halt... Bei der Transalp, ich meine, das war ein altes Motorradl und das war mein Lehrmotorrad, kann man sagen, da war es schon relativ egal. Ja. Also die war optisch, hat die keinen Preis mehr gewonnen, aber Sturzbügel sind da schon recht gut und auch ein gutes Gepäcksystem ist recht gut, das hält schon einiges ab. Und es mag jetzt auch klingen, weil wir den Fokus momentan mehr auf den Stürzen haben, als wäre ich nur geflogen, was nicht stimmt. Aber es gab eine Phase, da bin ich schon öfters gelegen. Und es gibt auch Gras, in dem man fliegen kann, da passiert überhaupt nichts. Also, ja, und dann, man lernt halt, gell, lackieren, ausbessern, Ersatzteile kaufen, wieder dran montieren. Ja, das gehört halt dann auch dazu. Es kostet ein bisschen Lehrgeld, was jetzt nicht mehr der Fall ist, Gott sei Dank.
Wann hast du deine erste große Tour gemacht?
Das ist dann im Jahr, warte mal, oh Gott, jetzt bin ich in der vierten Saison, davor, also letztes Jahr. Ich habe versprochen bekommen, damals von den Bekannten, er fährt mit mir nochmal nach Island. Und aufgrund von unterschiedlichen Gegebenheiten habe ich dann herausgefunden, dass er was anderes geplant hat für diesen Sommer. Und das hat mich natürlich im ersten Moment schon getroffen, weil ich mich so darauf gefreut habe, wieder nach Island zu fahren, dass ich dann beschlossen habe, okay, ich sitze sicher nicht zu Hause und bin traurig, ich plane was. Und was in der Zwischenzeit auch noch gewesen ist, ich habe dann ein neues Motorrad gekauft. Und das war dann eben die Honda Africa Twin, die habe ich im April 2022 mir besorgt. Bin dann auf meinem Traummotorrad gesessen und das hat natürlich neue Motivation gegeben und ich bin mit ihr auch gut gefahren, wir sind in die Dolomiten gefahren, ich habe sie gut getestet, ich habe Mordsgaude gehabt und das, ich habe gewusst, das ist einfach mein Motorrad und auch die, die mich kannten, haben dann bestätigt, haben gesagt, sie hätten es sich nicht vorstellen können, aber das ist einfach mein Teil, das passt zu mir, ich habe so eine Freude, das zu fahren. Ich bekam eben mit, dass das nichts wird mit Island und da haben wir dann gedacht, so stopp, ich blase hier sicher nicht Trübsal. Was mache ich? Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe auch auf Reisen, ich fahre. Und dann ist mir als erstes das Nordkap eingefallen, weil das Nordkap ist weit weg genug, um Motivation zu geben, weil wäre ich jetzt nur nach Tirol gefahren oder irgendwo hin, das ist so, da kannst du jederzeit abbrechen und nach Hause fahren. Ja, aber so eine richtige Reise weit weg, das kann schon was. Zweitens, ich habe gewusst, dass alle Straßen auf dem Weg europäischen Standards sind überhaupt, je weiter du raufkommst in den Norden, da wird extrem auf die Straßen, auf den Straßenzustand geachtet. Und ich bin in Europa. Was soll sein mit einem Schutzbrief und mit den ganzen Möglichkeiten, die wir hier haben? Ich bin von Island heimgekommen. Also was soll sein? Die Leute sprechen Englisch, gerade in den skandinavischen Ländern. Das ist null Thema. Und und um das dann auch gleich Nägel mit Köpfen zu machen, weil ich weiß ja, ich muss mich da austricksen, weil irgendwann kommt der Moment, wo du Angst bekommst, wo du, oder bei mir ist es so, wo dann dieses Gefühl hochkommt, oh mein Gott, was mache ich da, bin ich verrückt? Diese Angst vor dem Ungewissen, was erwartet dich, du hast keine Ahnung, habe ich sofort die Fähre gebucht von Norddänemark nach Norwegen. Und ich habe auch sofort den ersten Teil, bin das erste Mal mit dem Reisezug gefahren, mit dem Motorrad, von Innsbruck nach Hamburg, weil ich wollte meine Reifen nicht verfahren. Und habe mir gedacht, okay, passt, ich nehme den Reisezug und bin eben von Graz, wo ich wohne, oder in der Nähe von Graz, nach Innsbruck gefahren, Reisezug mit meiner Africa Twin aufgefahren und nach Hamburg und von dort dann nach Norddänemark und dann mit der Fähre nach Norwegen. Und das habe ich gebucht, um mich einfach selber auszutricksen. Ich habe gewusst, okay, selbst wenn ich es jetzt nicht mache, ist es nicht so viel Geld, was flöten geht, aber es hätte mir schon irgendwie wehgetan und leid getan. Und ja, und das war's dann. Und dann bin ich da raufgefahren.
Kein Zurück.
Nein?
Ja.
Und es war so lässig.
Keine Entschuldigung mehr. Jetzt geht's los.
Genau. Und es war so lässig. Und ich habe so viel gelernt auf dieser Reise. Und weil du mich auch vorher gefragt hast, was es mit mir gemacht hat. Ich finde, für mich dieses Motorradfahren, du bist alleine mit dir. Die ganze Zeit. Und der zweite Punkt ist, du musst so fokussiert sein. Du musst im Jetzt sein. Du musst den Straßenverkehr jetzt in den Augen halten. Du kannst nicht so abschweifen. Ich finde, das ist eine der besten Therapiemöglichkeiten oder um sich selber kennenzulernen. Ja, wer bist du? Was willst du? Wie viel möchtest du fahren? Was kannst du? Wie kannst du über Grenzen drüber gehen? Kannst du dir vorstellen, mehr zu machen? Ich bin oft auch gefragt worden, ja, hast du keine Angst, alleine als Frau im Ausland unterwegs zu sein? Lustig, der Gedanke ist mir nie gekommen. Nein, habe ich nicht. Und ich sehe auch keinen Grund.
Spannend. Also ich hatte die Frage auch irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum man die immer automatisch hat. Ich glaube, was ich mich tatsächlich gefragt habe, Du hast es ja vorher schon ein bisschen angesprochen mit dem Schrauben und sich mit der Technik so ein bisschen auskennen. Wie du sagst, du bist alleine und da ist auch viel Gegend in der Gegend. Also, wenn du da mal irgendwo in der Pampa stehst und irgendwas tut nicht mehr an deinem Motorrad, was machst du? Also bist du mittlerweile so fit, dass du Sachen selber reparieren kannst? Oder es wird ja immer irgendwie mal was sein, oder? Dass irgendwas mit dem Reifen ist oder irgendwas nicht mehr anspringt. Oder hattest du noch nie ein Problem auf deinen Touren?
Ich klopfe jetzt auf Holz, also sprich auf meinen Kopf. Nein, habe ich noch nie gehabt. Allerdings, ich bin mit einer Freundin mal gefahren und die hat einen Platten gehabt. Was man dazu sagen kann, ist Folgendes. Nummer eins, man muss wissen, wo man fährt. Also fährst du auf asphaltierten Straßen, wo normaler Verkehr ist, wo auch andere Menschen vorbeikommen, dann hast du immer irgendwie eine Möglichkeit, Hilfe zu bekommen. Nummer zwei, schau dir gut an die Gegenden, wie das GPS-Signal ist. Hast du Handyempfang? In Europa hast du grundsätzlich in den meisten Regionen Handyempfang. Das heißt, du bist auch da auf der sicheren Seite, beziehungsweise du kannst auch dein Motorrad liegen lassen, stehen lassen und gehst einfach so lange, bis du einen Handyempfang hast. Aber wir sind in Europa, da hast du überall in relativ normalem, absehbaren Zeitraum einen Handyempfang. Das heißt, du kannst Hilfe holen. Und das Dritte ist, ich bin um das vielleicht wirklich konkret zu machen, in Wales, das war heuer meine Reise, wo ich herumgefahren bin. Diesmal war ich sogar 2 Monate unterwegs. Norwegen war ich insgesamt 3 Wochen und einen Tag unterwegs, rauf und runter. Und heuer war ich 2 Monate unterwegs oder fast 2 Monate. Auf jeden Fall, ich wollte mir was anschauen und habe mir den Parkplatz angeschaut und der war irgendwie Katastrophe, weil die Neigung von dem Hang war schlecht und ich wusste nicht, wo ich meine Maschine hinstellen soll und bin da runtergefahren, wieder, also weg von diesem Hang und habe mich dann so geärgert, weil ich wollte mir das unbedingt anschauen. Also ich bin eine Leidenschaft von mir oder eine Begeisterung zählt der Meeresbiologie und auch der Unterstützung von diesen Sanctuaries, wo einfach Meerestiere gerettet werden, so wie auch du so schön in einem deiner Stories da erzählt hast, in Spanien. Und mir liegt das halt auch am Herzen. Und ich habe mir gedacht, das wäre so toll, dorthin zu gehen und ein bisschen unterstützen zu können, auch finanziell. Und das hat mich so geärgert, dass ich dort keinen Parkplatz gefunden habe, wo ich mein Motorrad gut hinstellen konnte, weil der einfach so abgeschrägt war. Also wirklich komplett die Fläche, dass ich dann beschlossen habe, ich drehe nochmal um. Und beim Umdrehen habe ich zu wenig Schwung gehabt, keine Ahnung, bin aus dem Gleichgewicht gekommen und bin hingeflogen. Lustig war, es war dort meilenweit keine Menschenseele zu sehen. In dem Moment, wo ich gelegen bin, ist ein Auto dahergekommen, ein netter junger Mann ist ausgestiegen, hat mich gefragt, ob es mir gut geht, habe ich gesagt, ja, hat mir geholfen, mein Motorrad aufzustellen und so wie der hergekommen ist, so schnell war er auch wieder weg und nachher habe ich auch niemanden mehr gesehen. Und das sind so Sachen, wo ich gelernt habe, trust the process. Du kriegst die richtige Hilfe im richtigen Moment. Oder du hast die richtigen Tools mit. Oder du weißt, was zu tun ist. Oder es kommt wer. In Finnland. Ich bin in Finnland mitten in der Pampa gestanden und habe nicht mehr den Weg gewusst. Ich habe mir überlegt, soll ich mehr südlich fahren oder mehr nördlich? Wo fahre ich weiterhin? Und bin halt irgendwo stehen geblieben. Fahrt ein Auto an mir vorbei. Ich sehe, dass der umdreht und auf mich zusteuert. Und ich denke mir, also im ersten Moment, man kennt ja alle diese ganzen Serien und Filme und bla 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 und denkt mir so, oh, jetzt wird's spannend. Und war schon so startbereit, Richtung Motorrad zu gehen und habe mir gedacht, kommt ein Finne auf mich zu, grüßt mich und sagt, keine Angst, ich bin Motorradfahrer, nur mein Motorrad steht in der Garage, ich fahre jetzt gerade mit dem Auto, brauchst du Hilfe? Ja, hallo, wo passiert dir das? Menschen sind grundsätzlich gut. Menschen sind grundsätzlich gut. Und das habe ich auf meinen Reisen gelernt. Das ist unglaublich. Und die internationale Sprache ist Lächeln.
Wie viel kommst du in Kontakt mit den Leuten, mit den Einheimischen?
spannende Frage. ist eigentlich abhängig davon, wie viel ich in Kontakt kommen will. Beziehungsweise auch je nach Charakter des Landes. Die Südländer sind offener, die gehen mehr auf dich zu, die Nordländer sind eher verhaltener, obwohl ich in Norwegen wirklich einige sehr nette Kontakte gemacht habe, aber mehr wegen meinem Motorrad, wo dann Leute staunen, dass eine Frau so ein großes Motorrad fährt, was natürlich ist klar. Da kommt man mit Motorradfahrern gut in Kontakt, wo ich auch dazu sagen muss, die Motorrad-Community weltweit ist grundsätzlich eine richtig lässige. Also ich kenne keine andere Community, wo dir so geholfen wird, wo so viel gegrüßt wird, wo man sofort ein Gespräch findet, wenn man am Straßenrand steht und selbst wenn es nur ist so, hey, lässige Maschine, jo, hey, danke, lässige Maschine. Ja, es ist manchmal so kurz und knapp, aber es ist der Kontakt sofort da. Mit den Leuten ist halt mehr im Süden. Ich war dann nach dem Nordkap, war ich dann auf einer Reise, da wollte ich nochmal, oder mein Bekannter und ich, wir wollten nochmal auf Reise gehen. Da habe ich mir dann am ersten Tag gleich das Bein gebrochen, diesmal das andere.
Das war auf dem Weg nach Rumänien, oder?
Richtig, genau.
Die Geschichte. Ja, genau. Ja, wo ihr in Slowenien, wo du dir gleich mal deinen Fuß gebrochen hast, das Wadenbein.
Genau. Genau, das war's, ja. Und das war dann das andere Bein. Und ich bin damals mit dem Bruch noch heimgefahren, weil ich gewusst habe, also ich habe ja dann schon die Erfahrung gehabt, wie das so ist, wenn man sich das Wadenbein bricht. Und habe das auch selber für mich, also ich muss sagen, ich komme aus dem medizinischen Bereich, ich bin im Gesundheitswesen tätig. Ich weiß, ich habe selber Körpertherapie studiert, Ausbildungen gemacht und so weiter. Also ich kenne mich sehr gut, ich kenne auch meinen Körper sehr gut und ich kenne auch meine Grenzen sehr gut. Ich würde das niemandem empfehlen, aber ich für mich habe das so entschieden und es war auch in Ordnung so und es ist auch alles gut gegangen. Und ich habe gute Stiefel, also das hat schon gepasst. Und ich wollte halt heimfahren selber, weil ich gewusst habe, sonst ist das wieder so ein Prozedere mit Maschine heimholen, bla bla bla. Also haben wir gedacht, das sind nur 300 Kilometer.
Mit gebrochenen Wadenbein, also du musst dich ja auch abstützen. Ich meine, das Ding hat ja auch Gewicht, ja. Also du kannst jetzt nicht durchgehend fahren. Das funktioniert alles. Hast du dann nicht ohne Ende Schmerzen gehabt?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Du hast ja noch andere Beine und das funktioniert. Musst halt dein Gewicht verlagern. Mit dem Absteigen ist es halt ein bisschen eine Schwierigkeit. Ich meine, Gott sei Dank muss ich dazu sagen, es war das rechte Bein. Das rechte Bein brauchst du nur für die Hinterradbremse. Und wenn du sehr vorausschauend fährst, dann kannst du das einfach nur ablegen. Wäre es das linke Bein gewesen, wäre sicherlich ein Problem gewesen. Aber auch da, ich habe jemanden kennengelernt in Island, auf der Islandreise. Der ist alleine unterwegs gewesen damals, ist aber auch mehr Offroad gefahren. Also der war schon mehr so ein noch mehr Adventure Biker und der hat sich damals auch das Bein gebrochen und der war alleine unterwegs und der ist bei einer Flussdurchfahrt gestürzt und hat sich das Bein gebrochen und der hat damals, also da war kein GPS, Island ist, da muss man wirklich aufpassen, da braucht man so einen GPS-Sender, wo du über Satelliten gehen kannst, wenn du da alleine unterwegs sein möchtest, das ist für deine eigene Sicherheit einfach klug. Und der hat die Zähne zusammengebissen und hat sein Motorrad irgendwie aufgerappelt, ist aufgestiegen mit dem gebrochenen Bein, ja. Also das habe ich nicht gehabt, Gott sei Dank, und ich war ja auch nicht alleine unterwegs, das heißt, ich hatte Unterstützung von meinen Bekannten und das Fahren war ja kein Thema und ich weiß in meinem Kopf, und deshalb sage ich, 90% ist die mentale Stärke. Ich habe gewusst in meinem Kopf, ich kann das. Wir haben auch zusätzlich Kontakt über unsere Helme gehabt, also da haben wir so ein Kommunikationssystem drinnen gehabt, das heißt, wenn wir zu einer Kreuzung zugefahren sind, hat er mir rechtzeitig vorher gesagt, du, es geht oder es kommt gerade ein Auto. Also ich konnte, wenn ich angefahren bin Richtung Kreuzung oder eingefahren bin, schon abschätzen, wie schnell muss ich fahren, dass ich nicht abstellen muss. Und also das waren dann schon so Hilfen, die natürlich dabei waren. Ja, und das ist alles gut gegangen.
Wenn du so Touren fährst wie das Nordkap oder eben mal 2 Monate mit England oder auch Normandie oder wo auch immer du schon unterwegs warst, was steht auf deiner Packliste?
So wenig wie möglich.
Das Wichtigste für mich, denn ich könnte ja für eine Woche schon so viel packen, dass ich spontan auswandern könnte. Mich fasziniert das jedes Mal, wie Menschen mit einem Motorrad so lange unterwegs sein können und du nur so begrenzten Platz dabei hast. Was steht auf deiner Packliste? Nimm uns mit, vor allem, du bist ja auch noch so ein Technikfreak. Du machst ja so viele Videos für deinen YouTube-Account, den ich auch verlinken werde. Also da könnt ihr mal reinschauen. Wahnsinn, was die Hermine danach da immer noch zusammenfasst und zusammenschneidet. Und du hast ja gesagt, weniger Klamotten, mehr Platz für Technik.
Ja, genau.
Erzähl mal, was hat man da so alles dabei?
Genau so ist es. Und ich kann auch sagen, jede Reise, es wird bei jeder Reise besser, weil ich einfach drauf komme, was brauche ich wirklich und was nicht. Und da gibt es auch einige Glaubenssätze, und das hat auch wieder mit dem Kopf zu tun, die ich da einfach gelernt habe. Nummer eins ist, du brauchst nicht alles mit, was du zu Hause hast, du kannst dir alles auch kaufen. Also sprich, man muss nicht zwei Tuben Zahnpaste mitnehmen, weil Zahnpasta kannst du in jedem Supermarkt kaufen. Du musst auch nicht, ich weiß nicht, Taschentücher mitnehmen ohne Ende, sondern auch die kriegst du unterwegs. Und das nimmt natürlich schon mal viel Gewicht und Gepäck weg. Das zweite ist, es gibt überall die Möglichkeiten zu waschen. Sei es ein Waschsalon, sei es ein Zimmer, wo du Warmwasser hast, was du mitnimmst, ist einfach, oder was ich mitnehme, ist immer eine Wäscheleine oder ein Seil und die Tuberei, ja, das Waschmittel. Und was ich für sehr gut empfunden habe, sind auch immer, ich habe Kluppen, weil da kann ich die Wäsche ein bisschen besser verteilen und ich wasche halt alle 4 Tage meine Wäsche. Dadurch brauche ich weniger und es ist effizienter. Und ich habe das so in Sparten eingeteilt. Ein Großteil mittlerweile meines Reiseequipments ist wirklich die Technik, weil ich eben diese Videos mache für YouTube oder für meinen Kanal und für meine lieben Fans und Zuseher und Zuseherinnen. Und es freut mich halt immer besonders, wenn man sich dann auch mal auf der Straße trifft und die sich dann im Video sehen. Das sind tolle Freundschaften schon entstanden. Und ja, und mir macht das auch Spaß, aber das nimmt natürlich eher an Gewicht ein, Volumen weniger, aber an Gewicht. Dann, was ich auch immer mit habe, ist Werkzeug und um was zu richten, nicht einmal um selber was zu richten, aber manchmal findest du jemanden, der dir helfen kann, aber nicht den richtigen Schlüssel dabei hat. Und wenn du das hast für deine Maschine abgestimmt, dann hast du das richtige Werkzeug und das Know-how hat dann vielleicht wer anderer. Das habe ich auch immer mit und da gibt es halt so ein paar Sachen wie zum Beispiel ein Seil. Ein Seil hat man immer mit. Ein Seil kannst du für alles Mögliche brauchen, sei es um Wäsche aufzuhängen oder auch einmal die Maschine abzuschleppen, wenn es sein muss. Kabelbinder, auch ein wichtiges Teil, weil damit kannst du Teile zusammenbinden. Was aber auch gut ist, ist ein Metalldraht. Den Kabelbinder kannst du nicht verwenden, wenn du beim Auspuff irgendwas machst oder bei heiß werdenden Teilen, weil da schmilzt dir das Plastik. Und oder Panzertape. Panzertape ist super. Mit Panzertape kannst du alles Mögliche wieder festmachen.
Du könntest, es ist ja immer noch die Frage, was war zuerst da? Das nicht Huhn oder Ei, sondern das Panzertape oder.
Ja, Panzertape ist super.
Das ist einfach das Allerbeste. Genau. Und du kannst das überall dran kleben, ja.
Panzertape ist zum Beispiel auch so gut. Also ich bin bekannt dafür, meinen Social-Media-Kanälen, ich mag einfach trotzdem Frau sein. Es ist eine Männerdomäne, Motorradfahren. Es sind immer noch wenige Frauen, die fahren und vor allem die weit reisen. Wir werden zwar immer mehr, aber es ist trotzdem noch männerdominiert. Und irgendwie, um mir trotzdem meine feminine Energie zu bewahren, für mich selber als Gefühl in meiner femininen Energie zu sein, ich liebe es, lackierte Nägel zu haben. Ich möchte einfach schöne, gepflegte Hände haben und habe da Gel-Nägel, weil sie einfach stabiler sind. Es ist immer noch meine eigenen Nägel, aber mir gefällt das einfach. Ich finde das ästhetisch schön und ich möchte mich immer noch als Frau auch fühlen, weil Schminken ist halt unterm Helm, ja, nicht wirklich, aber schöne Finger und schöne Nägel zu haben. Und das, da lachen die meisten auch drüber, weil auf den Fotos kommt das natürlich immer irgendwie auch zur Geltung und es ist so ein bisschen ein Markenzeichen von mir. Und Panzertape hilft auch da, wenn mal ein Nagel abspringt. Ja? Also da kannst du dann Panzertape auch verwenden, habe ich auch schon gemacht, bis ich dann zum nächsten Nageldesigner gekommen bin, wie in Wales, in einen super, ja genau, du zeigst gerade ein Panzertape, Melanie.
Das Panzertape, aber für meine Nägel habe ich es jetzt noch nicht verwendet, aber es ist ein guter Lifehack.
Not macht erfinderisch. Das liebe ich auch am Motorradfahren. Du wirst so kreativ. Und ich habe ja mittlerweile auch das Campen für mich entdeckt, was wieder ein bisschen mehr an, mehr an Stuff ist, den ich mit habe. Und man packt anders. Also ich habe mittlerweile gelernt, ich packe anders, wenn ich primär in Zimmern bin, was ich im Nordkap, bei der Nordkap-Reise war, weil einfach feucht, kalt dort primär das Klima ist, da will ich nicht zelten und ich war damals auch nicht so weit und ich hätte es auch nicht mitgenommen. Aber jetzt für meine mein neues Projekt oder sagen wir mal das, was so im Raum steht, ist das eine Option? Und deshalb war ich jetzt nochmal die schönen Tage nützen und mal schnell ein paar Tage campen und bin drauf gekommen, das gefällt mir total gut. Was ich auch immer mit habe, sind Medis, also Medikamente. Sicher, wenn du Magenunverträglichkeiten hast, wenn du Schmerzen hast, so die Notfallsachen halt oder ein Verbandszeug, also das, was du sowieso mit haben musst, aber ich habe da ein bisschen mehr mit. Und was ich auch auf den langen Reisen mit habe, ist immer ein Ersatzhandy, falls meines kaputt geht. Und ja, halt sonst das Normale. Aber kleidungsmäßig, das ist eigentlich der geringste Teil. Ja. Ich habe gelernt, viel zu kombinieren. Und ich habe von einem guten Freund den Tipp bekommen, jedes Teil, das du mitnimmst, sollte mindestens zwei oder mehr Funktionen haben.
Ah ja, ja, das ist schlau.
Und
ja,
ein Teil, ein einziges darfst du mitnehmen, das ist nur just for fun.
Okay, jetzt überlege ich gerade, was für eine Funktion eine Zahnbürste hat. Ob das das einzige Teil ist, just for fun. Ja gut, kannst vielleicht was sauber schrubben.
Ja genau, die Kette zum Beispiel. Also wenn dir da genau, was ist, und Zahnbürste kannst du auch neu kaufen, ist auch nicht so. Aber zum Beispiel ein just for fun Element war in Island, mein Bekannter hat Bumerang selber gemacht. Und ein Bumerang ist einfach ein just for fun Ding. Und das hat er mitgehabt, dieses just for fun, den Bumerang. Ich muss jetzt, wenn ich ehrlich nachdenke, ich glaube, muss momentan ehrlich gesagt gestehen, ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Just for Fun Artikel. Mir machen die alle Fun, ja.
Was hat dich am meisten geprägt, welche Reise?
Interessanterweise die letzten 4 Tage campen.
Ja?
Ja. Das war, also, es hat jede Reise, ich habe aus jeder Reise was mitgenommen, was heißt eine Sache, ich habe viel mitgenommen aus jeder Reise. Ich habe vor allem extrem viel über mich gelernt und bin in mir wirklich gewachsen, auch mehr zu vertrauen in meine Intuition und auch zu unterscheiden zwischen dem Gefühl von Angst vor dem Unbekannten oder ist es eine Warnung deines Bauchgefühls? Also sprich, manchmal, wie ich letztens bei der Campingtour war, bin ich auf einen Berg raufgefahren, der in Motorradkreisen, so wenn du den fährst, wow, dann bist du den gefahren. Das ist schon was Spezielles, die Straße ist sehr eng. Das ist es, das ist eigentlich was diesen, der heißt der Mangart in Slowenien, tolle Strecke. Und wie ich unten gestanden bin, habe ich mir überlegt, fahre ich hin oder fahre ich hin nicht. Das war so ein mulmiges Gefühl. Und was ich gelernt habe auf den vielen Reisen, ist mittlerweile ganz klar zu differenzieren, ist es eine Warnung? Weil spannend war, bei all meinen Knochenbrüchen, die ich hatte, und es waren 3 insgesamt, der letzte war nur ein Anbruch, deshalb der ist auch relativ schnell verheilt. Aber bei allen meinen 3 Brüchen habe ich nicht auf meine Intuition gehört, die mich alle gewarnt hätten. Sondern ich habe nur gedacht, okay, das ist nur Angst vor dem Unbekannten. In Wahrheit war es das nicht. Ich war überall, bei allen hat mich mein System gewarnt. Und hat gesagt, du, bleib stehen, mach nicht weiter, fahr dort nicht weiter. Oder fahr dort nicht rein oder mach das nicht. Und ich habe es nicht gehört. Und das habe ich jetzt wirklich komplett gut heraus für mich selber. Wann ist es nur Angst vor dem Unbekannten? Es fühlt sich anders an, als wenn es eine Warnung ist von meinem System, zu sagen, hey, du musst da nicht drauf fahren. Und so war es auch. Und die Campingreise, diese letzten 4 Tage solo, ich bin nicht weit weggefahren, ich war in Kroatien und in Slowenien und habe Slowenien für mich komplett neu entdeckt. Wundervolles Land zum Motorradfahren, im Herbst überhaupt ein Traum, wenig los, also wirklich wunderschön, ich habe tolles Wetter gehabt, war diese Nähe zur Natur, dieses wirklich selbst auch sein Zuhause aufzubauen. Und auch zu lernen, wie stellst du ein Zelt richtig auf, ja? Also, dass du mit dem Kopf vielleicht nicht bergab liegst, sondern eher umgekehrt, oder dass du dir gleich eine ebene Fläche suchst, ja? Oder dass du vielleicht nicht gerade dein Zelt aufbaust, sehr weit entfernt vom Bad, weil du musst dort immer hinlaufen und wieder zurücklaufen, ja? Sofern du dir das aussuchen kannst, oder dass du vielleicht auch deine Nachbarn sorgfältiger wählst, anyway, ja, aber dieser direkte Kontakt zur Natur und dieses auch herausfinden, wie schläfst du gut, was brauchst du für Ausrüstung, um dieses oder jenes zu machen, dieses selber Kochen, dieses Ritual aufbauen, kochen, genießen. Aber du bist so nah an der Natur. Ich habe solche Sternenhimmel erlebt. Ich habe ans Meer runtergehen können. Ich war in Kroatien an einem mega coolen Campingplatz. Und auch in Slowenien, in Bled am See. Und habe die Morgenstunden fotografieren können, sowie auch die Abendstunden. Und ich habe so viel über mich in der kurzen Zeit gelernt, wo ich gewusst habe, okay, du bist nie alleine. Du kannst immer, wenn du rausgehst und offen bist, lernst du Menschen kennen. Aber du kannst genauso auch zumachen und sagen, ich möchte meine Ruhe haben. Und du findest alles, was du brauchst. Ich habe keinen Hammer mitgehabt. In Kroatien ist der Boden etwas steiniger. Man wird kreativ. Da habe ich einen Stein gefunden, einen großen, habe mit dem einfach meine Heringe in den Boden geschlagen. Plötzlich kam mein Nachbar, ein entzückender Engländer, daher, hat mir einen Hammer in die Hand gedrückt, hat gesagt, es ist vielleicht ein bisschen leichter damit. Und ich sage, danke vielmals. Ja. Und das ist es, ja. Das macht so aus. Und trotzdem, ich kann immer mit mir sein. Und wenn ich Kontakt haben will, dann kann ich auch Kontakt haben. Deshalb war die Campingreise jetzt so im Nachhinein betrachtet, ich glaube, eine der spannendsten, obwohl, wie gesagt, jede Reise extrem viel an Erfahrungen, Erlebnissen mit sich gebracht hat.
Machst du das auch deshalb, weil du nicht aufhören willst zu lernen? Oder was treibt dich so an? Also was ist die... Ja, was ist die Triebfeder, dieses immer weiter und dahin, ist es allein das Fahren oder wirklich diese Erfahrungen, nachdem man vielleicht auch irgendwie so süchtig wird?
Ich glaube, da hast du was sehr Gutes angesprochen. Es ist wirklich eine kleine Form von positiver Addiction, diesem Gefühl oder diesen Gefühlen, die entstehen und vor allem auch dieses Abenteuer. Also ich glaube, das ist dieses eine Bedürfnis, wie auch Tony Robbins sagt, wir haben, ich glaube, 7 oder 8 Bedürfnisse und eines darunter ist Abenteuer. Und das scheint bei mir doch ein bisschen mehr ausgeprägt zu sein. Also ich habe schon dieses Bedürfnis nach Abenteuer und auch dieses Grenzen kennenzulernen und drüber zu gehen und zu schauen, wie weit kann ich mich noch entwickeln, was brauche ich noch, um weiter zu lernen. Und gleichzeitig, mir macht das Reisen Spaß. Ich lerne gern neue Kulturen kennen, ich sehe gern andere Länder, weil erst wenn du außerhalb bist, weißt du, wie schön es bei dir zu Hause ist. Und ich sage das oft, wenn ich Menschen treffe, die dann nur nörgeln und wie schlimm ist in Österreich und was ist da nicht und dieses und jenes, dann sage ich, du fahr ins Nachbarland. Schau mal, wie es den Menschen dort geht. Wir haben es super gut und wir haben so viel selber in der Hand, um mitwirken zu können, dass es eben nicht schlechter wird, sondern besser wird. Aber nur nörgeln, das bringt null. Wem soll das helfen? Die Energie ist shit, wenn ich das mal so sagen darf. Jeder wird runtergezogen, anstatt zu sagen, hey, was können wir machen? Was können wir aktiv tun? Und ich sehe halt meine vielleicht ein bisschen so Mission, aufzuzeigen, wie es auf der Welt sonst so ausschaut, was ich so erlebe, wo ich unterwegs bin und dass eben Menschen nicht böse sind. Die sind grundsätzlich, wir sind alle, wir haben ein gutes Herz.
Und es tut ja auch einfach gut, über den Tellerrand oder über die Landesgrenze, sag ich mal, in welcher Form auch immer, rauszuschauen, ja, und einfach auch mal andere Sichtweisen wieder zu bekommen oder, ja, andere Rituale, andere Speisen.
Genau.
Andere Sprachen.
Genau, ja. Weil wir leben alle auf demselben Planeten, somit. Wir haben kein Recht auf irgendwie, das ist meins oder sonstiges. Nein, wir leben hier alle und es ist von jedem von uns ist es ein Teil, dafür zu sorgen, dass wir gut miteinander auskommen. Und wie gesagt, Lächeln ist diese internationale Sprache. Ich war in Frankreich, mein Französisch ist Katastrophe und trotzdem, ich habe super nette Gespräche geführt. Ich habe zwar keine Ahnung, was wir wirklich geredet haben, aber wir haben uns gut verstanden. Ja. War nett, wir haben gelacht.
Aber lustig war es.
Ja, genau, so ist es. Und ja, oder ich habe in, das sind dann so Sachen, es gibt dazu da erzähle ich jetzt nichts, weil es ist auf meinem YouTube-Kanal, wen es interessiert, was da wirklich passiert ist, wie ich von Irland zurückgekommen bin, bla bla bla, nach Frankreich. Und das war wirklich das erste Mal in meinem Leben, wo ich null Plan hatte, null Plan, null. Ich habe nicht gewusst, wie geht's weiter, wo fahre ich hin, fahre ich heim, mache ich weiter, was ist. Und dann irgendwann kam so ein kleiner Funke daher und habe mir überlegt, okay, ich könnte eigentlich nach Wales fahren. Aber ich habe null Ahnung von Wales. Es war überhaupt nicht auf meinem Radar. Und was passiert? An dem Abend danach In dem Hotel, wo ich bin, lerne ich 4 walisische Motorradfahrer kennen in Frankreich. So, und jetzt frage ich dich, also wenn das nicht irgendwie mehr als Schicksal ist irgendwie oder auch sagen soll, hey, mach weiter mit deinem... Genau, und zeig das, was du erlebst, weil ich denke mir immer so, und wenn ich nur einen Menschen erreiche, der sagt, hey, dank deinen Videos habe ich den Mut gefasst, aus dem Haus zu gehen, zu reisen, whatever. Und ich kriege mittlerweile diese Feedbacks und es freut mich total. Ich habe von einer so süß ein Feedback bekommen, als ich gesagt, dank deinen Videos bin ich das erste Mal ohne meinen Mann auf Reisen gefahren. Und es war ein Erlebnis und die ist heimgekommen und die haben Unmengen zum Berichten gehabt und sich zum Austauschen. Und das wird Gott sei Dank immer mehr und dann denke ich mir, yes, yes, das ist meine Mission. Und ich zeige auch die Seiten, die schwierig sind, weil ich mir denke, ja, wir haben eh alle Instagram, also die schönen Sachen sehen wir eh alle. Aber es ist halt manchmal auch challenging, aber man kommt raus, wenn man tut.
Und das wäre eh noch mal eine Frage gewesen. Du hast ja, also die Stürze haben wir angesprochen, aber gab es auch Momente, wo du gesagt hast, also aus welchem Grund auch immer, das ist jetzt eine Grenze oder ich habe jetzt gerade Angst?
Es gab sehr wohl Situationen, ja, oh ja, man kann das schon als Angst nennen, aber es war nie so, dass ich nicht einen Ausweg, also ich habe immer das Vertrauen gehabt, ich finde auch eine Lösung. Also ich kann mich gut erinnern, in Norwegen gibt es eh auch ein Video davon, da ist der Wind richtig gescheit gegangen, also richtig gescheit, richtig schöner, starker Wind. Und das hat sich immer mehr aufgebaut. Ich war da gerade auf den Lofoten unterwegs und habe in einem Hotel übernachtet, wo ich am Abend neben meiner Twin eine Ducati Monster gesehen habe. Mit italienischen Kennzeichen, aber ich habe den Fahrer nicht gesehen. Und am nächsten Tag haben wir uns dann beim Packen gesehen, haben kurz geplaudert und er ist dann weitergezogen und ich bin halt weitergezogen. Wir hatten aber den gleichen Weg, was wir erst später herausgefunden haben. Und ich bin dann irgendwo stehen geblieben, weil der Wind so stark geworden ist. Ich habe dann die Kameras und Regen auch, Kameras abmontiert, mir mein Regengewand angezogen. Und in dem Moment kommt er vorbei. Und das war auch wieder so ein Wink des Schicksals. Und wir haben dann beschlossen, wir fahren diesen stark windigen Teil gemeinsam. Einfach, um uns gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Und falls was ist, dass jemand anderer da ist. Und wir sind dann zu einer Brücke gekommen und jeder, der schon mal in Norwegen war, der kennt diese Brücken, die sind so konkav gebaut. Das heißt, du fährst zum Scheitelpunkt nach oben und auf der anderen Seite dann wieder runter. Und genau auf diesem Scheitelpunkt war eine Baustelle mit einer Ampel. Und du musstest auf diesen Scheitelpunkt zufahren und dann dort stehen bleiben. Und was auch in Norwegen der Fall ist, du hast vor jeder Brücke oder vor den meisten Brücken, die windanfällig sind oder die in einer Windschneise liegen, eine schöne Tafel, die dir auch noch sagt, wie viel Stundenkilometer der Wind da entlang düst.
Danke für diese Information, ich wollte es nicht genau
wissen. Genau. Ich weiß nicht, ob manchmal Fakten mehr beruhigen oder nicht beruhigen. Ich habe irgendwie gewusst, okay, das ist jetzt die Zahl, obwohl ich habe mit der Zahl und den effektiven Wind, wie du es dann spürst, ist mal ein Unterschied. Aber ich kann nur so viel sagen, also ihn hat es wirklich Meter versetzt auf der Fahrbahn. Das war nicht lustig. Meine Maschine ist ein bisschen windstabiler, Gott sei Dank, aber trotzdem, es war nicht lustig. Also da stehst du dann in einer Schräglage, die sich gewaschen hat. Und trotzdem, mir ist da ein Spruch eingefallen vom guten Freund von mir, der gesagt hat, aus dem Motocross, der gesagt hat, du musst hinter den Berg schauen, wo du rauffährst. Nicht auf den Berg, sondern dahinter. Was ist dahinter? Und ich habe das dann bei der Brücke gemacht und habe gesagt, was ist hinter der Brücke? Ja, das ist wieder eine normale Straße und da kommt dann ein Berg und da kann ich wieder herumfahren und da ist kein Wind mehr. Und das habe ich in meinem Kopf drinnen gehabt. Also ich fahre darauf, die Ampel, aber ich schaue gleich dahinter. Und so ist es dann gut gegangen. Und Gino und ich, wir sind wirklich Freunde geworden. Wir haben uns dann sogar bei einer zweiten Reise unabgemacht in London wieder getroffen. Er auch mit dem Motorrad unterwegs. Also ich meine, wie fantastisch ist das? Ja, genau.
Du hast schon auch so Wegbegleiter immer, ne? Das ist schon lustig. Ja. Das sind so Wegbegleiter, die in dein Leben kommen und dann vielleicht sogar nochmal in dein Leben kommen, in London auf einmal. Das sind interessante Zufälle.
Absolut, absolut. Und ich finde eben nicht mehr, oder Zufall, es fällt dir zu. Ich glaube, seitdem ich offen bin, diese Wunder zu empfangen und auch zu erleben und auch zu sehen. Weil viele Menschen, wir bekommen tagtäglich Wunder präsentiert, nur wir sehen sie nicht, oder viele von uns. Und seitdem ich dafür einfach mich dem hingebe und sage, okay, ein Teil ist meine Planung, was ich so vorhabe, aber der Rest ist, ich lasse es entstehen, ich lasse es entstehen. Und da hast du Begegnungen und du kommst an Orte, das hättest du nicht besser planen können. Ich meine, was muss passieren, dass ich in Frankreich 4 Waliser kennenlerne, die alle Motorrad fahren und die mich einladen, hey, wenn du in Wales bist, melde dich, wir zeigen dir Wales. Ich habe dort die coolsten Ausflüge bekommen, weil ich mit denen gefahren bin.
Ja, und vor das allem auch die Sachen, planen, die nicht so standardmäßig sind, die du halt als Einheimischer kennst, ne? Und du tauchst in dieses Leben der Menschen ein, die wirklich auch da wohnen und fährst jetzt nicht mit deinem Sightseeing-Birrerl da in der Gegend umeinander, wo halt jeder ist. Ja? Das macht einfach nochmal einen riesen Unterschied.
Genau, und genau das ist es. Und das liebe ich so. Und da möchte ich wirklich jeden Mut dazu machen, sich auch mehr drauf einzulassen. Und ich habe immer irgendwo eine Hilfe herbekommen. Das heißt, dass es mir selber eingefallen ist, ein guter Gedanke oder eben, dass es in Form von irgendeiner Person dahergekommen ist oder von einem Wegweiser, ganz egal.
Das heißt, man muss aber auch
loslassen. Ich weiß gar nicht, ob es loslassen ist. Es ist mehr ein Bereitsein für Wunder. Und du musst dich bewegen. Du musst ins Tun kommen. Du musst machen. Vom Zuhause sitzen passiert gar nichts. Ja.
Drum sind wir im Machgeschichten-Podcast.
Absolut. Deshalb habe ich mich auch so angesprochen gefühlt. Habe mir gedacht, ja, yes, baby, darum geht's, ja. Und ich denke mir das immer wieder. Worauf warten? Worauf warten? Mach einfach. Also ich finde das perfekt, ja. Melanie, super.
Da muss ich dich auch gleich fragen, was ist denn für dich selbst das Beste, was du je gemacht hast?
Das ist eine tiefe Frage. Und ich bin natürlich ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir ja deine anderen Podcasts angehört und ich habe fast mit der Frage gerechnet und ich habe so überlegt, zeige ich mich so, wie ich wirklich bin? Und ich finde, Ehrlichkeit bedeutet auch, sich verletzlich zu zeigen, um eben auch anderen eine Inspiration zu sein. Und das, was, wie ich antworten kann drauf, ist, mich für das Leben zu entscheiden. Denn ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich 2-mal versucht habe, aus dem Leben zu gehen. Und durch das Motorradfahren und durch dieses Reisen und dieses sich mit mir beschäftigen und auch dieses Vertrauen wieder in die Menschen zu bekommen und in dein Umfeld und in wildfremde Menschen, die dich supporten, die nichts von dir wollen, wo du nicht performen musst, wo nicht deine Glaubenssätze bedient werden, die vielleicht dein Leben sabotieren, da wirklich dieses Gefühl zu bekommen, ich entscheide mich für das Leben, denn mein Leben ist für mich da. Wir sind alle geboren worden mit dem Recht auf ein wundervoll glückliches Leben. Nur wir müssen uns dazu entscheiden und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich glaube, das ist das Beste, was mir passiert ist und die Richtung, in die ich gegangen bin. Ja.
Und es hat dir quasi auch gezeigt, dass es sich manchmal lohnt, den Blick auf Dinge zu verändern und ja, Dingen eine neue Chance zu geben. Und dann kommt quasi, ich will jetzt nicht sagen das Universum, aber das Leben und zeigt dir, hey, ich habe die Chance angepackt und ich werde dir beweisen, dass es alles gut ist und auch, dass alles richtig ist, so wie es ist.
Absolut, absolut. Und ich sage nicht, dass nicht das mit Schmerzen und Tränen verbunden ist, wenn du oder wenn ich auf, ich bin auf Sachen draufgekommen in meinem Leben, die mit meiner Kindheit zu tun hatten. Halleluja, ja, wer nicht? Aber die wirklich schmerzhaft waren und da bin ich auch gesessen und habe wirklich geweint und dann war das halt draußen. Und dann habe ich gesagt, okay, und wie hätte ich es jetzt gerne? Was möchte ich? Oder wie möchte ich diese Sache angehen, dass mich das nicht mehr verletzt? Zum Beispiel Geborgenheit. Ich habe sehr früh erwachsen sein müssen in meiner Kindheit, weil meine Eltern einfach sehr unregelmäßigen Dienst gehabt haben und ich war sehr früh alleine. Und dieses Gefühl von Geborgenheit, das hat mir gefehlt und ich habe das immer versucht, in Beziehungen zu bekommen. Nur wir wissen alle, wenn du nicht lernst, dir das selber zu geben, du wirst es von außen auch nicht annehmen können in der Menge, in der es dir gut tut. Ja. Und jetzt, wenn ich merke, ich fühle mich irgendwie unwohl, dann frage ich, dann gibt es so eine eigene interne Checkliste, die ich habe, und da kommt auch darin runter vor, geht es auch darum, dass ich mich jetzt geborgen fühle. Und wenn das Ja kommt, dann frage ich mich selber, okay, was brauche ich, damit ich mich jetzt geborgen fühle? Und das ist dann zum Beispiel, mir die Zeit zu nehmen, bei einem Kaffee stehen zu bleiben, mich hinzusetzen und einfach die Landschaft zu genießen bei einem guten Kaffee. Und das mache ich jetzt. Und seitdem ich das für mich entdeckt habe, passieren dir ganz andere Sachen, ja? Und das ist dann eben dieses sich fürs Leben entscheiden.
Es ist interessant, dass du zum Beispiel Geborgenheit als, ich sage jetzt mal, eine Baustelle hast, aber gleichzeitig dir diese Hobby oder ich will jetzt gar nicht Berufung sagen, aber dieses Lebenselixier auch gesucht hast, wo du aber ja eigentlich auch sehr, sehr viel Zeit mit dir alleine ja auch verbringst, ja. Also nicht Geborgenheit im Sinne, man fährt nicht zusammen mit einem im Auto, mit dem Camper oder so, sondern dass man einfach, ja, alleine ist und trotzdem mit sich geborgen ist.
Genau so ist es. Und da sieht man, wie groß die Range von Geborgenheit sein kann. Für jeden ist es was anderes. Für mich ist es so, dass ich weiß, ich kann mir dieses Gefühl mittlerweile selber geben und das ist genau das, was ich brauche und das ist für mich ausreichend.
Das heißt, das Motorradfahren ist auch ein Heilungsweg von dir oder ja, ein zweites Leben, sage ich mal, vielleicht auch. Ja, wirklich im übertragenen Sinne auch.
Absolut, absolut. Mein Leben hat sich wirklich gewendet, wo ich in diesen Lebensweg eingestiegen bin. Absolut, absolut. Und es ist auch Heilung für mich, ganz, ganz viel dabei. Also ich habe so viel in den 4 Jahren über mich selber gelernt, wie ich glaube ich in den letzten, warte mal, wie alt bin ich jetzt, 49? Also davor, ja genau. Ich weiß nicht, zig Therapien und Ausbildungen und was weiß ich was alles. Ich meine, es waren alles wichtige Steps, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und deshalb kann ich auch jedem nur empfehlen, jeder Step, den du machst, ist ein wichtiger Schritt und ein wichtiger Beitrag für dich selber, dich weiterzuentwickeln. Deshalb nur die Intensität und auch der Outcome der letzten 4 Jahre, der ist einfach sensationell. Und ich sage mittlerweile, ich liebe mein Leben. Ja, ich habe so viel vor. Es tut sich so viel auf. Es entstehen so viele neue Chancen, Dynamiken, Menschen, die in mein Leben treten. Wir haben uns kennengelernt. Also das passiert ja nicht umsonst. Ja, unglaublich. Ja, und das ist einfach nur, geh, mach diese Schritte, trau dich. Ich habe im Nachhinein auch gedacht, bin ich verrückt? Wieso mache ich da einen Vortrag? Wieso sage ich da ja? Wieso lasse ich mich überhaupt drauf ein?
Out of the comfort zone.
Ja, genau.
Geh raus.
Face the fears. Ja. Danach steckt immer was Cooles. Also
ja, das ist auch, finde ich, ganz faszinierend, weil wenn man dich so erlebt, finde ich, du hast so eine Power und so eine Kraft und auch so eine, also einfach auch, ne, allein deine Sprachnachrichten, das war ja schon Lebensfreude pur. Und wenn man dann aber auch sieht, dass natürlich auch noch, ich sag mal, dunkle Zeiten dahinter stehen, ja, und ich finde, da kann man auch noch mal viel lernen, dass nicht vieles auf den ersten Blick immer so, ja, wie soll ich sagen, dass man Menschen vielleicht nicht immer nur nach dem ersten Blick beurteilt, weil du nie weißt auch, was dahinter ist, aber wie faszinierend es auch ist, dass du einfach, ja, wieder in so eine Kraft kommst und so eine Lebensfreude und das auch andere so anzündest und weitermachst und weitergibst und finde ich total cool. Also vielen Dank, dass du uns da heute, ja, mit hast dabei sein lassen und ein bisschen mit auf deine Reise genommen hast, also im wörtlichen Sinne, aber natürlich auch auf diesen 2 Rädern.
Ich sag so danke, also ich freue mich so, dass ich hier dabei sein darf und sage auch danke, Melanie, dass wir uns gefunden haben und dass ich diese Einladung bekommen habe. Und ich muss wirklich, ich muss mich manchmal echt beherrschen, aber ich sprühe vor Begeisterung. Manchmal ist es vielleicht zu viel, aber es ist einfach so, es ist ja das Schönste, wenn ich Menschen damit anstecken kann, dass die für ihre Begeisterung dass die ihre Begeisterung wiederfinden und dort mehr Energie reingeben. Yes, ja, einfach danke, danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Hast du noch vielleicht noch 1, 2, 3 Lebensweisheiten oder irgendwas, wo du sagst, ich möchte diesen Moment jetzt noch nutzen und das, was ich, irgendwas, was ich erlebt habe oder was mich geprägt hat, möchte ich nochmal raus in die Welt schicken und unseren Zuhörerinnen und Hörern irgendwie mitgeben. Hast du da noch einen Abschlussgsatzl für uns?
Ein Abschlussgsatzl. Ich habe meinen Vortrag angefangen mit dem Gedanken, was wäre, wenn du einen Traum hast, von dem du noch gar nichts weißt, und er klopft an. Und ich kann nur sagen, und ich möchte jeden einladen von deinen Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn es klopft, mach die Tür auf. Sei mutig, schau nach, mach mal. Du hast jederzeit dir selber gegenüber diese Verantwortung und auch das Vertrauen und auch die Kraft zu sagen, hey, es ist nicht mein Weg. Oder ich möchte ihn korrigieren oder ich möchte in die Richtung gehen. Aber wenn du es gar nicht erst probierst, dann sitzt du irgendwann und denkst dir, shit, warum habe ich nicht? Und die Träume klopfen präsent an. Also davon kann ich ein Lied singen und da kannst du dich nicht verwehren. Deshalb die klopfen gescheit an. Und wenn es klopft, dann mach die Tür auf.
Wow. Kann ich nichts mehr dazu sagen. Es ist so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir allseits gute Fahrt und dass du noch tausende wunderschöner Touren fährst, Wegbegleiter findest aus aller Herren Länder, die dich inspirieren und die dir Kraft geben und dass du das einfach so weitergeben kannst. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und du erzählst uns bald mal wieder, was in deinen nächsten Touren passiert ist.
Danke dir, Melanie, für die Einladung. Mit Sicherheit, ich werde dich am Laufenden halten. Ich freue mich schon. Danke dir vielmals. Danke.
Bis bald.
Ciao.
Cheerio. Ciao.